3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The People Equation. Ich bin Michael Hetzstück und wir zusammen machen uns heute auf zu einem Marsch durch die Todeszone, die unternehmerische Todeszone. Dort beim Übergang vom Startup oder kleinen Mittelständler zum veritablen Unternehmen warten nämlich enorme Herausforderungen und viele Unternehmer scheitern genau dort. Wie man da durchkommt und wie man ein Unternehmen nachhaltig skalierbar macht, das erfahren wir von unserem heutigen Stargast. Franz Josef F.J. Miller hat in seiner Karriere verschiedene Unternehmen gegründet, aufgebaut und groß gemacht. Er war zum Beispiel Geschäftsführer einer Tochter der Lufthansa, die diese Firma mehrheitlich an einen Finanzinvestor verkaufte und knapp 10 Jahre später dann wieder zurückkaufte. Nach vielen Schlachten als Unternehmer hat sich unser Gast vor wenigen Jahren dann aus dem operativen Geschäft ein Stück weit zurückgezogen. Inzwischen begleitet er als Beirat und als Coach Unternehmer beim Großwerden. Franz Josef, wir freuen uns mit dir auf unserem Ausflug in die Todeszone, einen schmerzerfahrenen Scout an unserer Seite zu haben. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Guten Morgen, ich freue mich auch sehr drauf.
Und ich freue mich, dass ich auch meine beiden Co-Hosts unserer Reisegruppe anschließen. Ein herzliches Hallo an den Unternehmer und Headhunter Paul Taaf und den Positive Leadership Coach Jens Arzleben. Ich grüße euch.
Moin. Guten Morgen aus dem Nicht-Feiertag-Land Bad Vilbel.
Lieber FJ, du hast eine äußerst interessante und abwechslungsreiche Manager- und Unternehmer-Vita, wie ich finde. Was waren denn deine wichtigsten Karrierestationen? Nimm uns doch mal kurz mit.
Ja, sehr gerne. Ich fange an tatsächlich, weil mich das sehr geprägt hat. Ich habe nach dem Studium direkt eine Firma gegründet. Ich habe Jura studiert. Ich wusste, ich will kein Jurist werden. Ich will Unternehmer werden. Also habe ich zusammen mit meiner Mutter eine Firma gegründet und habe Lederaccessoires haben wir entworfen, haben wir in Asien produzieren lassen und dann importiert nach Deutschland und haben die an den Einzelhandel vertrieben. Und ich sag mal, wir waren so mittelmäßig erfolgreich im Laufe der Zeit. Für alle 3 Kunden, die wir gewonnen haben, haben wir 2 wieder verloren, weil der Einzelhändler zugemacht hat, sind da genau in die Krise reingekommen. Aber ich habe in der Zeit eins gelernt und das ist, wie hart es ist, ein Unternehmen aufzubauen, zum einen und zum zweiten, wie schwierig das ist, Sales zu machen. Und diese Zusammenarbeit mit dem Kunden, wie herausfordernd das ist, aber dass das eigentlich das Core-Element eines Unternehmers erstmal ist, den Kunden zu verstehen. Irgendwann wurde das zum Lifestyle-Business. Meine Mama hat das weitergemacht. Ich bin rausgegangen, habe ein MBA hinter mein Jurastudium gelegt und war dann kurzzeitig bei Yamba, war verantwortlich für Marketing und Vertrieb, habe Deutschland mit Klingeltönen und Logos beglückt, als das damals noch ein Geschäftsmodell war.
Und du bist inzwischen wieder frei im Fuß. Die haben dich wieder rausgelassen aus dem Knast. Erstaunlich. Ja.
Und bin dann von dort bei der Lufthansa Cargo gelandet, die jemanden gesucht haben, der ein Business aufbaut, zu dem es einen Businessplan gab, von einer Unternehmensberatung gemacht und ein bisschen den Ansatz von einer Idee. Und daraus ist Tamettas entstanden und dann haben wir Tamettas gegründet. Und ich habe über die nächsten 15 Jahre, wie ich finde, eine der tollsten Firmen aufgebaut und viel Spaß dabei gehabt und habe dann parallel am Ende zu Tamettas noch ein zweites Unternehmen aufgebaut, eine Firma namens Leafery, die Same-Day-Delivery im Retail-Bereich gemacht hat. Und beide Firmen habe ich dann 2016 und 2017 verkauft. Und seitdem bin ich aktiv als Active Chairman, Coach, Mentor, Co-Investor und begleite Unternehmen jetzt bei der Skalierung. Versuche, anderen zu helfen, das erfolgreich zu machen.
Ich habe gesehen, dass du auch mit 2 Private Equity Fonds als Senior Advisor und vielleicht auch als Co-Investor sehr eng zusammenarbeitest mit dem britischen PE-Fonds Vitruvian und der Harald Quandt Industriebeteiligungsgesellschaft. Was genau machst du denn für diese beiden Häuser?
Ich bin da als sogenannter Special Partner aktiv. Das heißt, wir arbeiten sehr eng zusammen und ich helfe einmal beim Scouting, nach neuen Unternehmen Ausschau zu halten. Dann aber vor allem arbeite ich zusammen in der Bewertung von Opportunities. Wir schauen uns die Companies zusammen an. Ich gebe meine Einschätzung dazu ab, ob das ein attraktives Investment sein könnte und gehe, wenn wir investieren, ins Board und begleite dann die Journey als Non-Executive Director.
Du begleitest also Manager als so eine Art Mentor aus dem Board heraus oder von der Seitenlinie bei ihren unternehmerischen Herausforderungen. Machst du das nur bei Unternehmen, an denen du selber beteiligt bist oder an denen diese beiden Private Equity Partner beteiligt sind oder kann man dich sozusagen auch buchen?
Ich arbeite sehr eng mit Vitruvian zusammen und mit HQIB. Ich arbeite aber auch mit anderen Fonds zusammen. Das hängt dann tatsächlich von der Situation ab. Ich habe in den letzten Jahren mit verschiedenen meist englischen Fonds zusammengearbeitet. Und mir ist es extrem wichtig, dass ich da immer dieses Gefühl habe, Mitunternehmer zu sein. Ja, also ich will selber ein bisschen Skin in the Game haben und brauche das Gefühl, dass ich da mit dabei bin. Ich meine, das macht es natürlich am Ende auch attraktiv, wenn wir erfolgreich sind. Aber das ist mir auch wichtig, dass ich die Möglichkeit habe. Ich will da nicht als Grüßonkel im Board sitzen, der alle 3 Monate mal vorbeikommt und sich ein Deck anschaut und mit dem Team frühstückt, sondern ich möchte das Gefühl haben, dass wir da gemeinsam ein Team etablieren, was diese Skalierungsjourney in Angriff nimmt.
Jens, das klingt ziemlich ähnlich wie das, was du machst. Du bist ja bei Avedon auch so eine Art Resident DJ, was die Managementbegleitung angeht. Erkennst du dich wieder?
Ja, sicher. Ich sag mal, mein Schwerpunkt liegt sicherlich weniger auf der inhaltlichen Begleitung, also ich sag mal Strategie, Operations und so weiter. Ich bin ja kein Industrieexperte, so wie der FJ, sondern mein Schwerpunkt ist tatsächlich das Thema Coaching. Coaching im besten Sinne der Sache. Ich helfe eben auf systemische Art und Weise den C-Suite-Teams dabei, die Lösungen aus sich heraus zu generieren für die Probleme, die sie so haben. Also pulling things out in einer One-on-One- und Team-Situation. Und dabei bin ich non-direktiv und auch nicht ratgebend. Und wenn die mich in meiner Rolle als Ex-PE und als Ex-was auch immer haben wollen, dann kann ich das auch adressieren. Aber dann sage ich immer dazu, okay, ich gehe jetzt aus meiner Coaching-Rolle raus und gehe in die Rolle des ehemaligen PE-Partners. Also ich grenze das sehr, sehr stark ab.
Paul hat als CFO ja auch viele Unternehmen begleitet, aus dem Mittelstand auch heraus. Und jetzt als Headhunter siehst du bestimmt auch viele Fälle, wo genau diese Herausforderungen anstehen, über die wir heute sprechen wollen. Ich würde euch alle drei gerne mal fragen und nehmt euch gerne die Frage, wer immer sie möchte. Woran genau liegt es eurer Meinung nach denn, dass so viele dynamische Jungunternehmen daran scheitern, sich Strukturen zu geben, die sie auch über die heiße Anfangszeit hinaus, über Jahrzehnte hinaus zu tragen vermögen? Was glaubt ihr, was sind die entscheidenden Punkte?
Also vielleicht darf ich was dazu sagen. Ich bin auch hier und dort investiert als Business Angel. Aber ich finde, die Skalierbarkeit scheitert häufig, wenn es darum geht, Menschen, neue Mitarbeiter einzustellen und zu skalieren. Ja, also ich habe jetzt meine Entscheidungen jetzt Richtung Invest. Ich mache das nur, wenn es technisch skalierbar ist, digital skalierbar ist. Das funktioniert ja bekannterweise. Aber es gibt ja häufig, FJ, ich bin mal sehr gespannt auf diesen Aspekt bei dir. Wenn man abhängig ist von neuen Mitarbeitern, um die Skalierbarkeit hinzubekommen, das geht ja häufig schief. Es gibt ja bad hires, es passt nicht aus mehreren Gründen und dann fängst du wieder von vorne an. Also ich habe ja einige Beispiele in meinem Portfolio, wo dem so ist. Und die anderen digitalen skalierbaren Modelle, das funktioniert hervorragend. Freue ich mich wirklich, FJ, mit dir darüber zu reden und deine Erfahrungen in dem Bereich.
Ja, vielleicht gehe ich da rein. Ich denke mal, erstmal die meisten Unternehmen scheitern nicht am Markt, sondern die scheitern an sich selbst. Und ich habe irgendwann gemerkt, bei uns war das so, dass ich zum größten Bottleneck des Unternehmens geworden war. Und das war meine große Lernphase. Wir waren super erfolgreich. Als Founder war ich da überall total drin, aber es lief halt auch tatsächlich alles über mich. Und das ist, glaube ich, dann die gefährliche Phase eines Unternehmens. Wir waren stuck, wir sind nicht mehr gewachsen. Wir waren mittlerweile zu groß fürs Improvisieren und hatten keine Erfahrung mit Strukturen. Ich habe ja Skalierung vorher nie gelernt. Und ich habe diesen Satz damals gelernt, what got you here won't get you there. Aber den zu verstehen und daraus dann die richtigen Schlussfolgerungen abzuleiten, das ist, glaube ich, das, woran viele Unternehmen dann scheitern, woran vor allem viele Founder und CEOs scheitern.
FJ, kannst du uns abholen, was das genaue Geschäftsmodell war?
Ja, ich sag's heute noch gerne, aber Time Matters war Global Expert in Fuck-Up Management. das heißt, wir haben anderen Companies dabei geholfen, in schwierigen Situationen super wichtige Teile von A nach B zu transportieren. Und das bedeutet also nicht am nächsten Tag, sondern wir haben weltweit innerhalb von Stunden transportiert. Und unser Geschäftsmodell war, dass wir eine Tech-Plattform etabliert haben, die Kunden mit verschiedenen Dienstleistern im Markt connected hat, sodass wir immer die nächste beste Möglichkeit gesucht haben für einen Transport und unser Team und unsere Plattform dann den gesamten Transport begleitet hat. Time Critical Logistics.
FJ, du hast ja uns von deinem Problem berichtet, dass du zum Bottleneck wurdest und die Firma dann nicht mehr gewachsen ist. Wie hast du das denn gelöst? Ich vermute, die Eingriffe waren tiefer als einfach 1-2 PAs oder Deputies zu hiren, die dir ein bisschen Arbeit abnehmen.
Ja, ich fange vielleicht in der Tat nochmal mit der Story an, wie ich da überhaupt hinkam. Also wir waren wirklich super gewachsen, über Jahre, jedes Jahr zweistellig gewachsen. Dann waren wir so ungefähr bei 50 Millionen Umsatz und hatten natürlich auch eine zweite Management-Ebene etabliert. Mein CFO und ich, wir waren super eng. Die zweite Management-Ebene, ich dachte auch, das funktioniert gut, aber es war alles irgendwie mehr geworden und wir sind plötzlich nicht mehr gewachsen. Und ich habe einen Coach reingeholt, dem ich sehr vertraut habe. Und ich dachte, wir müssen mal ein Offsite machen. Aber mein Side-Briefing an ihn war, pass mal auf, ich glaube, da sind so zwei, drei Leute im Team, die blockieren uns. Und die sabotieren hier irgendwie Growth, die haben große Egos. Und dann sind wir auf das Offsite gegangen und nach einer halben Stunde meinte der Coach, FJ, ich muss mal mit denen alleine reden. Geh mal raus, ja. Und dein CFO auch, ihr setzt euch mal in den Nebenraum. Nach anderthalb Stunden kam er dann rein und meinte, ja, es war ein super Gespräch, er ist echt ein cooles Team. Ich weiß jetzt auch, wer das Problem ist. Und ich dachte, okay, super, cool. Kann ich mich von den Leuten trennen und dann geht's weiter. Guckt er mich an, meint, FJ, das Problem bist du. Und ich dachte so, oh shit. Und meinte, wie kommst du da drauf? Und er meinte, weißt du hältst alle Fäden hier noch in der Hand. Und du hast super passionierte Leute, die sind hier, die haben total Spaß. Aber die haben gelernt im Laufe der Zeit, dass du sowieso nochmal alles entscheidest und alles anschaust. And that's why they only give 80%. Ja, weil die haben gelernt, selbst wenn sie 100% bringen, du gehst ja eh nochmal ran und das ist frustrierend für die. Und das Zweite ist, dass sie merken, dass du eben nicht mehr alles entscheiden kannst. Das heißt, Sachen bleiben plötzlich liegen. Aber du erlaubst ihnen nicht, quasi da voranzugehen. Und da dachte ich, okay. Und dann ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist, weil ich dann gesagt habe, aber hey, das ist meine Company und das ist alles wichtig und wir müssen da durch und ich brauche die Kontrolle. Und da guckt er mich an und meint, FJ, you have to give him a chance to fuck it up. Und das ist total hängen geblieben bei mir irgendwie, dass ich dachte, okay, irgendwas muss sich an mir ändern und ich wollte das lernen und ich wollte das verstehen. Und, aber das war so für mich erstmal das Aha-Erlebnis.
Also in meinem Buch, im ersten Kapitel, die 11 goldenen Regeln der Glaubwürdigkeit, der erste Artikel lautet, leg deinen Gottkomplex ab. Und das erinnert mich dann doch sehr stark daran, zu glauben, das ist ja was Positives. Man glaubt, man hätte die Verantwortung für alles und jedes, noch so kleine Detail. Und damit verliert man sich natürlich. Und das ist das, was du ansprichst. Ist ein Reifeprozess, den die allerwenigsten Founder auch tatsächlich überstehen. Denn man muss loslassen lernen und man muss vertrauen. Und Vertrauen heißt, man muss verstehen, was bedeutet tatsächlich Verantwortung und Delegation. Und man muss das ausprobieren und selber sich erlauben, abzufacken, wie du so schön sagst, Fehler zu machen. Und man muss die Offenheit haben, sich dann der Kritik zu stellen und den Mut und den Willen zu haben, sich zu verändern. Und das ist etwas, was brutal schwer ist, denn Veränderungen mache ich nur, wenn der Schmerz im Hier und Jetzt größer ist als der Schmerz, der durch die Veränderung kommt.
Also zwei Sachen. Erstens mal, es fiel mir damals wirklich schwer, komplett zu vertrauen. Ich glaube tatsächlich, wenn ich heute zurückblicke, ich habe Vertrauen dann irgendwie zum ersten Mal über meine Kinder gelernt. Überhaupt loslassen habe ich über meine Kids mehr gelernt als über die Company. Weil da war mir das klar. Da war mir klar, wenn ich will, dass meine Kids selbstständige Leute werden und eigenständig werden, dann muss ich die experimentieren lassen. On the job ist mir das am Anfang schwer gefallen. Und in dieser Phase wollte ich, aber ich wollte hier nicht scheitern, ich wollte hier nicht stehen bleiben. Und da hat mir der Coach dann sehr geholfen, da durchzukommen. Und was du sagst, Jens, diese 6 Monate danach waren super schwer, weil was ich ja gemerkt habe, ist, ich habe natürlich mein Selbstvertrauen und meine Selbstbestätigung, die habe ich da rausgezogen, dass ich diese Sachen entschieden habe, ja, dass ich überall drin war. Und das hat mir jedes Mal so diesen Boost gegeben, zu sagen, wow, ich kann das. Und dann saß ich plötzlich so ein bisschen an der Seitenlinie und habe zugeschaut. Und das war am Anfang echt keine einfache Phase, neu zu lernen, was ist jetzt eigentlich meine Rolle? Und meine Rolle verändert sich. Und das hat ein halbes Jahr, mit Sicherheit vielleicht ein Jahr gedauert, bis ich plötzlich gemerkt habe, wow, die gehen da rein. Wo ich losgelassen habe, they're stepping up. They're doing it, right? Und was ja noch besser ist, actually they're doing it better than I did it. Weil sie natürlich viel tiefer drin waren in den Themen, weil sie viel mehr Zeit dafür aufgebracht haben, weil sie neue Ideen dann reingebracht haben. Und dieser Prozess, der war für mich extrem lehrreich. Und dadurch habe ich dann auch gelernt zu vertrauen. Aber das war eine Phase, wo ich das lernen musste. Davor habe ich mir vertraut. Und natürlich, was ja auch viele erzählen, ich hatte vorher ein paar People-Entscheidungen getroffen und habe losgelassen. Und das hat dann nicht geklappt. Also war ja für mich so der Beweis, ja, FJ, that's the proof, right? Do it yourself, it's the best. Ja, aber in der Phase war dann einfach wirklich people stepping up, people taking over. Und ich merkte, wow, wenn ich das mache, dann erreichen wir so viel mehr, als wenn ich da meine Finger dran lasse.
Sehr interessant, weil ich selbst Unternehmer bin, auch mit einem jungen Team. Also meine rechte Hand hat angefangen als Werkstudentin, die hat Psychologie, Bachelor und Master in Gießen studiert. Und sie ist jetzt mit 27, wie gesagt, meine rechte Hand. Und ich delegiere sehr, sehr viel. Und das motiviert sie total. Es ist mittlerweile so, dass sie mit mir gar nicht mehr reden will, außer sie kommt nicht drum herum. Und das macht einen Riesenspaß. Manchmal schwierig, in der Tat, komplett loszulassen. Komplett loslassen tut man sowieso nicht, aber... Es ist so für die Motivation. Ich merke das sofort, ja, wenn man noch einen Milestone hat und weiß, dass sie das jetzt hinbekommen hat, ohne mit mir zu reden, weil ich zuletzt ein bisschen zeitlich angespannt war. Also die Korrelation zwischen Delegation und Performance ist ziemlich hoch.
Ja, was wir, glaube ich, auch alle nicht so richtig vor Augen haben, es gibt 7 Ebenen der Delegation. Und das ist sehr stark abhängig davon, wie der Gegenüber schon vorbereitet ist, die Tasks auch annehmen zu können. Und es gibt eben Leute, die muss ich jetzt, ich sag mal, will jetzt gar nicht groß ausführen, auf Stufe 1, da muss ich die Entscheidung treffen und muss denen sagen, was sie zu tun haben, um sicherstellen, dass sie das umsetzen, weil sie das brauchen, um sich sicher zu fühlen. Es gibt Leute, die brauchen eine klare Ansage, warum auch immer. Und Ebene 7 ist dann tatsächlich eben, dass ich komplett wegdelegiere, mich noch nicht mal vergewissern muss und noch nicht mal fragen muss, wie dann der Gegenüber zu den Entscheidungen gekommen ist und warum und wieso er was macht. Und das ist die höchste Ebene der Delegation. Da muss ich aber hundertprozentig sicher sein, dass er im Sinne der Werte, der Ziele, der Strategie hinsichtlich seiner Kompetenz, seiner Fertigkeiten, seiner Fähigkeiten, seiner Ergebnisorientierung, seiner Motive, seiner Integrität auch in der Lage ist, die Task umzusetzen. Und was wir machen im Sinne von individueller, situativer Führung ist, wir müssen uns klar werden, auf welcher Stufe der Delegation sitzt der Gegenüber gerade. Und dann muss ich mein Führungsverhalten entsprechend anpassen. Diese Zeit, den Raum und diese Reflexion sich zu nehmen, überhaupt sich Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich denn die Leute von Stufe 1 auf 2, auf 3, auf 4, auf 5 entwickelt? Was muss systemisch dafür gemacht werden und was bedeutet das in der individuellen Führung? Das ist etwas, was ich so gut wie nie antreffe. Und dabei gibt's natürlich dann immer, wenn ich nämlich glaube, ich müsste alles hundertprozentig wegdelegieren, natürlich Fuck-ups, weil die Leute vielleicht noch gar nicht vorbereitet sind dafür.
Ich finde das super spannend, was du sagst, weil ich muss ja auch sagen, das Loslassen alleine hat ja die Firma nicht erfolgreich gemacht. Nee. Ja? Und für mich war das auch, okay, ich habe jetzt gemerkt, people are stepping up, aber ich frage mich dann in so einer Situation immer, okay, maybe that was just luck. Also was ich an der Stelle dann verstehen wollte, und da habe ich mich dann sehr intensiv mit beschäftigt, ist, was für eine Struktur, was für ein System brauchst denn, damit das, wenn ich als Founder andere jetzt nach vorne lasse und Struktur etabliere, loslasse, damit die Firma erfolgreich wird. Weil ich glaube, es gibt auch viele Fälle, wo der Founder loslässt und das Ding fährt vor die Wand.
Ja.
Und das ist das, wo ich mich dann eigentlich danach sehr stark mit beschäftigt habe, ist nämlich die Frage, wie etabliere ich Strukturen, Prozesse, Klarheit, Transparenz, damit die Firma durch diese Skalierungsphase eben durchkommt. Weil so stark vorher das Ganze vom Founder geprägt wurde und jetzt in eine andere Phase reingeht. Und das zu begleiten und das eigentlich diese Skalierung replizierbar und ein Stück weit planbar zu machen, das ist das, was mich super interessiert hat. Und das ist das, was ich verstehen wollte und was ich, glaube ich, heute sehr viel besser einschätzen kann, aber was für mich damals halt das große Fragezeichen war.
Ja, aber dann interessiert mich natürlich jetzt mal, was sind da deine Erkenntnisse? Jetzt lass mal raus hier. Jetzt, liebe Zuhörer, jetzt lernt ihr was. Pass auf.
Ich würde damit anfangen, dass ich glaube tatsächlich, erstens mal, Scaling Up kommt aus einer Company raus. Ich muss gucken, it's empowering people und ich muss ein System schaffen, was Scaling Up möglich macht. Ich glaube, Scaling Up ist ein Prozess und den kann ich strukturieren und dafür brauche ich Tools und dafür brauche ich eine gewisse Disziplin, um die Arbeit einer Company zu verändern. Das fängt damit an, dass ich ein klares Verständnis generiere unter allen, wo ich als Firma eigentlich hin möchte. dass ich wirklich komplettes Alignment habe. Und bei mir, ich sage gerne, was ist unser Dream und was sind unsere Values? Das sind eigentlich die ersten beiden Sachen, die ich verstehen muss. Und Dream ist so dieses bigger why. Warum komme ich eigentlich morgens in die Company? Warum bin ich eigentlich hier? Und Values sind meine Behaviors, die mich erfolgreich machen. Kultur ist mir als solches zu abstrakt, sondern wirklich, was macht mich als Company unique und was macht mich auch erfolgreich? Das Alignment ist das Erste. Dann, da können wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Ich gehe es einmal schnell durch. Aus Dream und Values ergibt sich die Strategie. Und durch den Strategieprozess begleite ich heute Unternehmen. Aber das Dritte ist dann, ich brauche Tools für die Execution. Und ich meine, das wissen wir alle, das wiederholen wir auch gerne. Companies scheitern nicht wegen Bad Strategy. Companies scheitern, weil die Execution nicht funktioniert. Und bei uns war das dieses Verständnis, wie kann ich helfen, Execution besser zu machen? Wie kriege ich Disziplin in Execution? Wie kriege ich Repeatability in Execution rein, damit eben die größer werdende Company die gleiche Qualität an Execution in verschiedenen Bereichen hat? Und das ist das, glaube ich, was uns dann erfolgreich gemacht hat. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie, dass wir einen ganz super strikten Meeting-Rhythmus eingeführt haben, in dem das ganze Team, die ganze Company involviert war, so dass wir über die Company hinweg jeden Tag komplette Transparenz kreiert haben, so dass alle wussten, was passiert und alle dementsprechend auch viel besser entscheiden konnten. Ich habe ein System etabliert, was eigentlich, wenn ich heute schaue, vergleichbar ist mit dem Profisport. Im Profisport, wenn ich Profisportler bin und wenn ich im Teamsport bin, habe ich jeden Tag Training und ich habe eine ganz klare Struktur, über was ich trainiere, welche Rhythmen ich habe, wie ich mich auf ein Spiel vorbereite, wie ich das analysiere. Und der gute Coach, der steht an der Seite und beobachtet das, der versteht das, aber der lässt das Team machen. Und das ist das, was ich bei uns auch gebaut habe. Also für mich, wenn ich mal tief reingehe, eins der wichtigsten Sachen, die wir etabliert haben, waren über die ganze Company hinweg Daily Huddles. Und das mache ich auch heute in allen Portfolio Companies. Das Executive Team kommt jeden Tag für 15 Minuten zusammen und diskutiert, tauscht sich aus, was in der Firma los ist. And the number one benefit of that is remove barriers. Make the company fast, understand what's blocking. Und das hilft allen, viel bessere Entscheidungen zu treffen. Und mir als CEO oder Founder gibt's einfach nur ein Gefühl der Kontrolle, ohne dass ich die Kontrolle selber ausübe.
Also ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also aus dem Militär führen in unsicheren Lagen. Da gab es morgens immer die Lagebesprechung, um zu sehen, ob sich die Lage über Nacht geändert hat. Und wenn wir über Agilität reden, dann ist es genau das. Ich muss sicherstellen, dass die entscheidenden Faktoren im Unternehmen, die Schlüsselpersonen, über lageverändernde Informationen zeitnah informiert werden, um daraus entsprechend neue Entscheidungsvorlagen generieren zu können, um das Unternehmen aktuell anhand der neuen Lagebilder neu ausrichten zu können. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass ich ganz kurz ein Alignment mache mit einem entsprechenden Readback. Readback heißt, dass die Leute dann auch tatsächlich den neuen Tagesbefehl sozusagen auch verstanden haben und auf ihren Verantwortungsbereich übertragen können, damit dann tagesaktuell die gesamte Mannschaft wieder in die richtige Richtung geht. Das ist hochgradig relevant, um überhaupt in der Lage zu sein, auch in der heutigen Welt, auf immer wieder neu einprasselnde neue Faktoren auch entsprechend eingehen zu können. Finde ich total super. Wer macht das? Kaum einer macht das. Die C-Suite, die trifft sich dann, keine Ahnung, einmal alle 6 Wochen persönlich. Es gibt One-on-Ones, wo jeder mal an der Schnittstelle mit dem anderen quatscht. Aber dieses tagtägliche kurze Einschwören auf den Kurs, den macht so gut wie keiner, finde ich total super.
Wenn ich das Beispiel heute bringe, ich erzähle das dann immer übrigens, eine Sache, die du eben brachtest, Jens, ich versuche auch heute, wenn ich im Board bin, keine Ratschläge zu geben. Ja? Also mein Thema ist immer Experience Sharing. Ich zähle aus meiner Erfahrung and then the CEO decides what he wants to do with it. Aber ich erzähle dann von den Daily Huddles und die erste Reaktion ist immer, boah, das ist ja viel zu viel. Ja? Also nee, das machen wir nicht. Wir treffen uns einmal in der Woche oder vielleicht alle 2 Wochen. Und ich erzähle dann immer aus meiner eigenen Erfahrung. Und wie gesagt, Leute, probiert es doch einfach mal. Ja? Also macht mal 1-2 Wochen Daily Huddles, findet zusammen und guckt mal, was passiert. Und die machen das. Und nach einer Woche, in jedem Fall, kommt der CEO und sagt, ist ja Wahnsinn. plötzlich wissen wir alle, was los ist in der Company. Und das ist ja genau ein Faktor, der häufig passiert beim Scaling, ist dieses, ja, am Anfang sitzen alle zusammen am Tisch, wir gehen zusammen Mittagessen, man trifft sich, jeder weiß, was los ist. Und jetzt hast du plötzlich 50, 100 Mitarbeiter and you're losing that sense. Also du weißt eben nicht mehr, was los ist. Es sind plötzlich neue Leute da, die kennen die Story von früher nicht. Die wissen nicht, worin sind wir gut, worin sind wir nicht gut, was machen wir, was machen wir nicht. Und Daily Huddles schaffen enorme Transparenz und dieses Gefühl, dass man aligned ist und dass man in die gleiche Richtung rudert. Und das ist so viel wert und das bringt so viel Speed und das bringt so viel Agility, dass ich dann immer wieder die Erkenntnis habe, die machen das, die testen das mal eine Woche und danach sitzt das. Und das ist genau das, was ich ja erreichen möchte, dass die Companies selber Tools finden, um dann weiter erfolgreich zu sein und wir als Board nicht denen sagen, you have to do this or you have to do that.
Ich gebe noch mal was Neues mit, vielleicht macht er das ja auch schon, aber zu den Daily Hustles, weil die C-Suite ist Chefhindernis aus dem Wegräumer und Chef-Sinnstifter. Da geht das voll rein. Was auch noch wichtig ist, ist jeden Freitag Nachmittag kurz eine Viertelstunde Weekly Achievements. Der Handwerker, der Maurer, der geht am Abend von der Baustelle und sieht, was er getan hat. Die meisten Kopfarbeiter sehen nicht, was sie schon geleistet haben. Und als C-Suite muss ich das Bewusstsein schaffen, dass viel erreicht wurde. Dass sicherlich noch viel zu tun ist, aber man muss den Leuten eine Chance geben, zurückzugucken auf die Woche und zu sehen, was ist alles schon gut gelaufen, abgearbeitet worden, damit die Leute mit Zuversicht in die neue Woche starten können.
Finde ich eine sehr coole Idee und in der Tat, glaube ich, machen wir viel zu wenig häufig.
Eine Detailfrage. Jetzt bei diesen Daily Huddles, die dauern so 15 Minuten, hast du, glaube ich, gesagt?
Ja, genau.
Ist das nur die C-Level-Team oder war das bei dir jetzt in deinem Fall, du hast ja bei deiner Firma eingeführt, wie viele Leute haben sich da beteiligt, FJ?
Also wir haben tatsächlich ein komplettes Modell dafür entwickelt und zwar wie eine umgekehrte Pyramide. Das heißt, jeder operative Bereich hat morgens ein Daily Huddle, wo alle Informationen zusammengeführt werden. Und das ging dann an die nächste Ebene, die hat einen Daily Huddle und das Ganze ist dann zusammengekommen in einem Daily Huddle der C-Suite. Das heißt also, jeder, der in das C-Suite Huddle reinkam, hatte vorher mit seinem Team auch ein Huddle und teilweise gab es auf der komplett operativen Ebene oder zum Beispiel in unseren International-Einheiten hatten die vorher Huddles gehabt. Also quasi eine Dreier-Ebene und dadurch hast du halt wirklich Frontline-Information beim CEO am gleichen Tag. Und das ist genau wie du das ja sagst, Jens, es geht nicht um Decision-Making an der Stelle, sondern es geht nur um Barrier-Removal. Ich kann so schnell agieren, ich kann so schnell feststellen, wenn irgendwas nicht funktioniert in der Company. Heute aus meiner Sicht einer der wesentlichen Wettbewerbsvorteile ist Be Fast.
Ich sag also nochmal, ich meine, ich will immer mal so militärische Vergleiche. Es gibt den Fernspäher. Das ist derjenige, der hinter feindlichen Linien abgesetzt wird, der Informationen beschafft, die dann, und das ist ein militärisches Wort, zeitverzugslos an den Ort der Entscheidung weiterzugeben sind. Und wenn du eine Organisation nimmst, da sind so viele Augen und Ohren, die nach innen wie nach außen hören und sehen, relevante Informationen in der Lage zu sein, zeitverzugslos an den Ort der Entscheidung weiterzugeben, das ist Agilität, nichts anderes. Und das ist genau das, was du beschreibst. Wenn du das pyramidal umgekehrt von unten nach oben durchfilterst, dann ist am Ort der Entscheidung jeden Tag, tagesaktuell, die Lage und es können entsprechende Entscheidungen adjustiert werden. Das ist echte, wahre Agilität. Alles andere ist Mumpitz und Neusprech. Ja, genau richtig. Finde ich super.
FJ, ich muss nochmal einhaken wegen Detailfrage, weil ich finde das Thema sehr, sehr spannend, auch die Ergänzung von Jens. Wie muss ich mir so ein Daily Huddle vorstellen? Gab jeder dann einfach mal ein informeller Update oder ist man dann wieder in Richtung Präsentation gegangen oder wie war das? Du weißt ja, wir sind ja alle Präsentation krank.
Ja, super, super Frage, Paul. Also erstens mal ganz klare Agenda, immer das Gleiche. Meetings fingen bei uns um 11.44 Uhr an. Warum? Weil wir gelernt haben, ich kann dir nicht sagen, warum, um 11.44 Uhr waren die Leute pünktlich, um 11.45 Uhr kommen sie irgendwie immer eine Minute zu spät, das prägt sich ein. So, dann gab es immer ein kurzes WhatsApp. Ach so, wichtig, Stand-up-Meeting, never sit down, everybody standing up. Erste Frage, what's up? Ganz kurzes Update. Und bitte keine Rechtfertigung. Also das ist nicht ein Beweis, dass ich arbeite, sondern es ist nur tell me what's relevant. Zweitens, jeder hat eine number of the day. Jeder, der in das Meeting reinkommt, hat eine Zahl, die relevant ist für health of the company. Das war der CFO, hat jeden Tag den Cash-Bestand. Wir hatten volle Transparenz über unseren Cash. Der HR-Person hatte Sickness-Status. Wir haben die Anzahl der Sendungen des Vortages immer auf die Sendung genau gehabt. Und da wusste ich, ja, wenn ich die Zahl höre, dann weiß ich, are we healthy or not? Das dauert irgendwie quasi 6-7 Minuten, dann bist du zweimal rum. Und dann ist der dritte Punkt, is anybody stuck? Und das ist eigentlich die Kernfrage. Und da kam immer was raus, ja. Da hat einer nicht delivered, da hat einer ein Problem, wusste nicht, was er machen sollte. Aber das wird nur angesprochen. Es findet im Daily Huddle keine Diskussion statt, es findet keine Präsentation statt. Es geht nur darum, Alignment und Transparenz herzustellen. Und wenn es dann mal Diskussionsbedarf gab, gab es natürlich auch. Huddle wurde beendet, dann sind die zwei Leute oder die drei, die es betrifft, die sind kurz geblieben und haben das noch diskutiert.
Also die Uhrzeit habt ihr streng eingehalten mit 15 Minuten?
Komplett. Um 12 Uhr sind wir dann manchmal noch zum Lunch gegangen zusammen, oder aber 11.59 Uhr war vorbei.
Die Königsfrage, FJ, ist ja, die du dir wahrscheinlich auch gestellt hast, nicht, wie kriege ich diese Firma, die bei 50 Millionen Euro Umsatz aufgehört hat, zu wachsen, wieder so zu wachsen, dass sie vielleicht die 60 oder die 70 schaffen, sondern die Königsfrage ist ja, wie baue ich eine Firma, die über Jahre hinaus dynamisch wachsen kann, sich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen kann, the sky is the limit. Ist das eine Methode, die wirklich so weit regt, vielleicht auch in den Bereich eines großen Konzerns hinein, wenn noch mehr Layer dazukommen in die Hierarchie?
Puh, gute Frage. Also erstmal das Spannende, ich meine, Huddles sind ein Tool, vielleicht nochmal da drauf zu kommen. Diese Galing-Up-Struktur umfasst natürlich sehr viel mehr Sachen. Was ich aber zum Beispiel sehr spannend finde, und daraus habe ich das irgendwann mal übernommen, ist, und das weiß ich auch nur aus Erzählungen raus, aber in Unternehmen wie Ritz-Carlton Hotels macht über die gesamte Organisation hinweg Daily Huddles bis zum CEO. Und die haben eine Corporate Structure, das ist eine Global Company. Also ich glaube schon, dass viele Corporates, und da füge ich hinzu, I'm not a corporate expert, aber ich glaube, dass die Strukturen einfach viel zu kompliziert und viel zu wenig durchlässig sind in der Art, wie sie angehen. Ja, mein Sweet Spot ist 20 bis, ich sag mal, 500 Millionen Umsatz. Und ich glaube, da kann man sich das sehr lange bewahren und einfach über die Tools, die ich heute implementiere, super nah am Daily Business dran sein und gleichzeitig, und das ist ja dann das Wichtige, die Transition, die ich auch erfahren habe, ist, Daily Huddles heißt, ich habe 15 Minuten am Tag als CEO im Operating Room verbracht und verstanden, was los ist. Aber ich konnte dann den Rest meiner Zeit jetzt auf Strategic Development legen. Und ich meine, dieser Spruch ist, getting from working in the company to working on the company. Und ich glaube, das ist dann das, was die Skalierung eigentlich erfolgreich macht.
Was gehört denn noch dazu, zu dem Wachstumsplan? Du hast gerade eben Andeutungen gemacht, dass diese Daily Huddles natürlich nur eine Komponente sind. Wenn du ein, zwei wichtige nennen müsstest, weil nicht mehr viel Zeit ist, welche würden dir sofort einfallen?
Ich glaube, die größte Herausforderung, die ich heute merke, ist, dass gute Unternehmer, gute Companies zu viel machen. Radical Focus ist für mich ein anderes Thema. What are the one or two things that really make you successful? Und dann sich darauf konzentrieren, be the best in the world und mach das. Und unsere Erfahrung auch damals ist, wir hatten Fokusthemen oder Fokusprojekte nannten wir die. Und der gespielte Witz war ja, wir hatten 30 davon. Ja, und als wir im Offside waren, spätestens ab Nummer 20, wussten wir ja selber nicht mehr, worum es eigentlich geht. Du musst ja erstmal verstehen, dann im Moment, da beschäftigen sich jetzt Leute mit Fokusthemen, wo der CEO eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, worum geht's denn da eigentlich. Und für uns war ein Thema, dass wir uns auf Quarterly Focus Projects committed haben. Und das waren zwei oder drei. Und das waren die Sachen, die wir erledigen mussten. Und das war das, wo wir alle dran gearbeitet haben. Also dieser Radical Focus on what creates value, das ist, glaube ich, das, wo du eine Firma mit erfolgreich machen kannst.
Und ich will das auch nochmal ergänzen, warum ist das so wichtig für uns als Menschen? Diese Analysis Paralysis, unser präfrontaler Cortex macht einfach dicht, wenn wir zu viele Dinge haben. Ich habe gerade kürzlich jetzt einen Post gemacht, dass das Erdbeerregal mich mal wieder in die Knie gezwungen hat. Wenn ich für meine Frau Erdbeerjoghurt kaufen soll und ich stehe vorm Regal und habe da 17 Sorten Erdbeerjoghurt, dann friere ich fest, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein biologischer Vorgang. Ja, das heißt, der präfrontale Kortex ist tatsächlich überlastet und die Amygdala, die schüttet Stresshormone aus. Ja, ohne Scheiß. Das heißt, wenn wir in einem organisationalen Umfeld 70 Rehe jagen, dann bringe ich die gesamte Struktur zur Erstarrung und zwar biochemisch. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir das runter reduzieren. Ich habe in diesem Post geschrieben, ich parke alles außer drei Optionen mit einem Entscheidungsfilter. Nämlich erstens, spart es messbar Kosten. Zweitens, nützt es allen Stakeholdern. Und drittens, steigert es die Akzeptanz im Team jetzt. Da gibt es sicherlich auch andere Filter. Aber wenn du diesen Filter drüber legst über die Optionen, dann wirst du sehen, du wirst reihenweise Sachen erstmal beiseite legen können. Und dann hast du einen klaren Fokus, dann gehen die Köpfe der Leute wieder auf und sie können tatsächlich ihre Energie wieder fließen lassen.
Ich habe noch eine wichtige Frage, FJ. Das ist ja so eine Art Reset-Prozess, den man da startet. Man besinnt sich neu, wie bei euch auch, führt dann solche Dinge ein, wie zum Beispiel Daily Huddles und versucht die Firma wieder wachsen zu machen. Wie viel Zeit sollte man dafür einplanen, beziehungsweise aus deiner Erfahrung, wie lange dauert es, dass man sich mal eine Zeit lang auf das besinnt, um die Basis glatt zu ziehen, um von der Basis mit diesen neuen Prozessen dann wieder wachsen zu können?
Also es ist natürlich ein Prozess, working on the open heart. Ja, also du kannst dir die Auszeit nicht nehmen und sagen, ich gehe jetzt mal eine Zeit lang raus und dann komme ich wieder und dann verändert sich das, sondern es ist ein Prozess über Zeit und ich denke mal, um das wirklich tief zu verinnerlichen. Skalierung an der Stelle bedeutet ja, das Richtige regelmäßig zu tun und nicht nur einmal. Und das ist das, was ich heute versuche, Firmen mitzugeben, ist, lernt diesen Prozess aus, was ist unser Purpose, was ergibt sich daraus, was ergeben sich, also Dream Values, dann die Prioritäten und dann in den Rhythmus zu bringen, sodass ich eben jeden Tag in dieses Erlebnis reinkomme. Wenn ich einen Marathon laufen will, muss ich auch trainieren über die Zeit. Es ist nicht ein Single Sprint. Meine Erfahrung ist, das ist intensive Arbeit, weil das machen wir neben dem Daily Business. Und das dauert sicherlich 6-9 Monate, bis das wirklich in die Köpfe reinkommt. Aber in der Zeit gibt es verschiedene Sprints und verschiedene Decision Points, wo die Firmen immer sehr stark merken, wow, jetzt verändert sich was. Und jetzt haben wir plötzlich sehr viel mehr Clarity. Wir haben plötzlich sehr viel besseres Verständnis davon, was ist relevant, was ist nicht relevant. Wir lernen Nein zu sagen, also entschlacken, Themen rausnehmen, vereinfachen ist ja ein wichtiges Thema. Brutal Honesty ist für mich immer ein Punkt. Am Anfang, wenn ich in ein Gespräch reinkomme mit einer Company, ist einer meiner Sätze immer, I'm not here to be nice, I'm here to make you better. Und wenn man da dieses Verständnis hat, dann ist es eine Journey. Und dadurch, dass ich ja viel mit Private Equity Fonds zusammenarbeite, ist natürlich immer so ein Horizont von 3, 4, 5 Jahren. Aber irgendwann möchte ich die Entwicklung sehen, also ich sage mal so 6 bis 9 Monate, um wirklich die Veränderung im Team und in der Arbeitsweise hinzukriegen.
Sehr tiefer Einblick, FJ. Danke schon mal bis hierhin. Zum Schluss haben wir immer noch eine Abschlussrunde hier bei The People Equation oder fast immer und ich würde sie heute gerne machen. Und ich habe eine Frage wieder vorbereitet, die ich euch allen gerne stellen möchte. Du, FJ, darfst das letzte antworten. Vielleicht beginnen wir mal bei Jens und gehen dann zu Paul und dann zu FJ. Die Frage lautet, woran merkt man, dass man die unternehmerische Todeszone erfolgreich hinter sich gelassen hat? Was würdet ihr sagen?
Wenn es sich wieder anfängt, leichter anzufühlen.
Sehr gut, sehr eingängig. Danke, Jens. Paul?
Ja, wenn Dinge, die man vorher anschieben müsste, nicht mehr angeschoben werden müssen. Das läuft einfach. Automatismus.
Danke. Und FJ?
Ich würde tatsächlich mit einem Beispiel antworten, was ich gerade diese Woche hatte mit einem CEO, mit dem ich jetzt arbeite, in der Firma, in die ich Anfang des Jahres investiert habe. Der sagte, FJ, das Ganze macht plötzlich wieder total Spaß.
Ja.
Und dieses Gefühl, es läuft jetzt, wir haben was verändert und er als CEO merkt, dass er jetzt Value createn kann und dass die Firma in ein Stadium gekommen ist, wo Sachen einfach funktionieren und wo er weniger Firefighting macht und das Gefühl hat, wir bringen gerade die Firma voran.
Jens sagt Leichtigkeit, Paul sagt Automatismus, FJ sagt Spaß. Ich würde sagen, wer möchte nicht gerne in einer Firma arbeiten oder eine Firma leiten, die leicht ist, die Spaß macht, in der die Automatismen greifen.
Ich hau eine raus, Michael. Ohne Spaß kannst du nicht erfolgreich sein.
Ich hoffe natürlich, dass wir hier den einen oder anderen Impuls gesetzt haben mit auch dem einen oder anderen konkreten Tipp, wie ihr vielleicht aus dieser Falle wieder rauskommt, wenn ihr das Gefühl habt, eure Firma, eure Arbeit ist stuck, wie es hier so oft gesagt wurde, dann wisst ihr jetzt vielleicht besser, wie ihr da wieder vorankommt. Wer sich von euch gerne noch intensiver mit FJ, Jens oder Paul zu euren größten Herausforderungen bei der Aufzucht eures Unternehmens austauschen will, sprecht sie gerne an. Ihre Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch dieser Podcast gefällt, bewertet ihn gerne oder empfiehlt uns weiter, damit auch wir schnell durch die Podcast-Todeszone hindurchkommen. Für heute verabschieden wir uns. Eure TPE-Crew heute, das waren Jens, Paul und Michael zusammen mit unserem Stargast Franz Josef FJ Miller mit der Frage, wie machen wir gute Unternehmen noch größer und noch erfolgreicher? Bis zum nächsten Mal bei The People Equation. Bleibt gesund und auf bald.